des Volkes in die Verbannung, 70 Jahre lang. Und Gott hat es zugelassen, dass dieses Bauwerk zerstört worden ist, aber auch die Mauer rund um Jerusalem herum, die Tore verbrannt, alles in Schutt und Asche gelegt. Wie kann so etwas passieren, dass sich so etwas ereignen darf? War wohl nur die Sünde schuld, der Ungehorsam der Menschen. Auch ich möchte heute über so einen Bau reden, und zwar über das Haus Gottes. Genau ausgedrückt, ich möchte reden über das wahre Haus Gottes. Was ist das wahre Haus Gottes? Seit mehr als 600 Jahren steht das Wahrzeichen von Paris auf ihrem Platz. Es hat den Namen unsere liebe Frau, der ist es geweiht worden, nicht Gott, nicht dem Herrn Jesus. Es hat den Namen unsere liebe Frau, so in Deutsch, wie es in Französisch heißt, werden die meisten schon erkannt haben. Es heißt das Gebäude, das Haus der Notre Dame. Liebe Frau, Notre Dame. Am Abend des 15. April heuer in diesem Jahr hat ein Großbrand weite Teile des Dachstuhls zerstört und großes Entsetzen unter der Bevölkerung von Frankreich verbreitet. Der Dachstuhl wurde eingeäschert, die zwei Türme, die hinausragten, sind auch mit verbrannt. Große Trauer hat sich weltweit ausgebreitet. Menschen haben um ein Denkmal oder um ein Bauwerk getrauert, das angeblich Gott geweiht sein sollte. Solche Gebäude, wie auch wie die Kathedrale in Paris, wie das Gebäude der Notre Dame, gelten ja als Heiligtümer, dessen geistlicher Wert den materiellen und den kulturellen Wert bei weitem übertrifft. Wie groß diese Bedeutung wirklich ist von solchen Gebäuden, das zeigt sich innerhalb von 24 Stunden nach dem Brand, hat sich das bestätigt und erwiesen. 24 Stunden nach dem Brand sind mehr als 700 Millionen Euro an Spendengeldern zusammengekommen für den Wiederaufbau und die Wiedergutmachung des Schadens. Bereits 24 Stunden später, über 700 Millionen Euro. Mein erster Gedanke war, was hätte man mit diesem Geld Not in der Welt lindern können? Wir haben es ja vor kurzem erst gehört von den Geschwistern Clustus, wie sehr die Menschen bemüht sind, Leben vor dem Verhungern zu retten, wie sie Geldern sammeln in kleinen Mengen und versuchen, hier Hilfe, hier Abhilfe zu schaffen. Und es gelingt so sehr schwierig und ist sehr schwer. Wir fragen uns, und zwar mit Recht, eine der vielen Fragen, und eine davon ist, wie sieht Gott diese Situation? Ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich Gottes Gedanken durch und durch kenne. Das bilde ich mir nicht ein. Aber in dem, was sein Wort sagt, was sein Wort aussagt, da glaube ich, sagen zu können, dass Gott diesem Gebäude keine Tränen nachgeweint hat. Eine Feststellung, die vielleicht nicht jedermann Einverständnis findet. Ist dieses Gebäude zu verstehen als ein Fingerzeig unseres lebendigen Gottes? Erfüllen diese Türme, die wie ausgestreckte Fingerzeig zum Himmel weisen, erfüllen sie diesen Zweck, dass die Menschen nachdenklich werden? Warum ist dieses Gebäude so gestaltet worden? Gotteshäuser, wahre Gotteshäuser, die weisen auf etwas Größeres, auf etwas Vollkommeneres hin. Zum Beispiel das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, auch der Tempel. Sie waren erfüllt von Gottes Herrlichkeit, was man an den vielen Bauwerken, die auch in Österreich dastehen, nicht behaupten kann. Die Stiftshütte und der Tempel waren erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Sie sollte nämlich Israel, das Volk Gottes, an ihre eigenen Sünden erinnern. Und das ist wichtig. Sie sollten erkennen, dass Gott Mittel schafft, dass Gott Wege schafft, dieses Problem zu beseitigen. Gott selbst schafft Mittel, um Probleme zu beseitigen, die von den Menschen als großen Schaden betrachtet werden. Gott ist nicht ein Gott, ein Thermometer, das immer den Schaden aufzeigt. Und je mehr der Schaden wird, wie größer ist dann der Ruf. Denken wir doch, ein Auto, das fast jeder von uns eins hat, wenn der Druck oder die Temperatur vom Kühler hinaufgeht, das zeigt es an, es wird heiß, der Motor wird zu heiß, 90 Grad, 100 Grad, es muss was passieren. Aber der Thermometer zeigt nur immer an, was es aufsteigt und dass es stärker wird, bis es dann kracht und dann der Motor kaputt geht. Aber so ist Gott nicht. Gott ist wie ein Thermostat. Er stellt ab, wenn die Gefahr zu groß wird. Er ist bereit dazu zu helfen. Und in jedem Auto ist ein Thermostat eingebaut, der es abstellt, wenn die Temperatur zu hoch wird, damit der Motor nicht kaputt geht. Und solange dieses Gerät funktioniert, ist alles gut. Wir haben einen Thermostat im Auto. Wir haben auch in Gott einen Thermostat. Kann irgendjemand behaupten, dass Gott, der Heilige Geist, beim Bau des Gebäudes der Notre Dame mitgewirkt hat? Können wir das im Wort Gottes sehen? Gott war auch dabei, als dieser gewaltige Bau entstanden ist, von dem eigentlich ich nie etwas gewusst habe. Erst dadurch, dass er verfilmt worden ist, ist es mir bekannt geworden, was mit dem Haus überhaupt los ist. Kann man nicht behaupten. Aber beim Bau der Stiftshütte hat Gott mitgewirkt. Darum ist es auch etwas geworden. Etwas, was Hand und Fuß hat. Das sind Menschen in der Stiftshütte, erfüllt worden mit göttlichem Geist. So heißt es im Wort Gottes. Erfüllt worden beim Bau des Gotteshauses, am Bau auch des Tempels, erfüllt mit Weisheit und Verstand, damit dieses Gebäude überhaupt zustande kommen konnte. Erfüllt mit Weisheit und mit Verstand. So steht es auch aufgeschrieben im Wort Gottes. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 31, in den Versen 1 bis 5, da spricht Gott selbst zu diesem Thema. Hier heißt es, und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe Bezalel, den Sohn Uris, des Hurs vom Stamme Juda, mit Namen berufen. Ich habe ihn berufen und ich habe ihn mit göttlichem Geiste erfüllt. Ich habe ihn mit göttlichem Geiste erfüllt. Ich habe ihn mit Weisheit ausgestattet, mit Verstand, mit Kenntnis, viele verschiedene Arbeiten tun zu können, zum Beispiel um Erfindungen zu machen, um sie zu erdenken, zu ersinnen und sie auch ausführen zu können, in verschiedenen Materialien, in Gold, in Silber, in Erz, durch die Bearbeitung von Edelsteinen, von denen die Menschen noch keine Ahnung gehabt haben, die man zum Besetzen und zum Bearbeiten von Holz und allerlei Werke herzustellen vermag, gebraucht hat. Dazu habe ich sie mit göttlichem Geist erfüllt, sonst hätten sie das nicht tun können, solches Werk zu vollbringen mit den Mitteln, mitteilen, die man damals zur Verfügung hatte. Aber Gott hat noch ein anderes Mittel zur Verfügung, um einen gewaltigen Bau herzustellen. Jesaja redet davon. Er sagt, ich lege in Zion einen auserwählten und kostbaren Eckstein. Auch einen Stein, den er gebraucht, seine Gemeinde zu bauen. Dieser Eckstein ist Jesus Christus, unser Herr. Im 1. Petrus ist auch die Rede davon. Wir haben in manchen Bibelstunden schon vieles aus dem 1. Petrusbrief herausgehört. Aber in Kapitel 2, Vers 7 sagt es etwas, dass uns durch den Glauben Ehre zuteil wird. Wenn wir glauben, wird uns Ehre zuteil. Das heißt, wir sind nicht die einzigen Wesen, die über Fleisch, über Haare, über Blut, über Herz verfügen. Was uns so etwas Besonderes macht, ist nicht bloß unser Körper, sondern die Unterschrift Gottes unter unserem Leben. Die Unterschrift Gottes unter unserem Leben. Wir sind seine Kunstwerke. Gott hat uns zu Kunstwerken gemacht. Unser Leben ist bedeutungsvoll, hat Bedeutung, weil wir zu Gott gehören, weil wir ihm, unserem Schöpfer, angehören. Das ist es. Und so heißt es auch im 1. Petrusbrief, in Kapitel 2, im Vers 7, freut euch nun, die ihr glaubt. Die Freude ist kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, Jesus, und der zum Eckstein geworden ist, ist er ein Stein des Anstoßes geworden. Ein Fels des Ärgernisses, so sagt es auch der Psalm 118, weil sie nicht an ihn glauben und wozu der Stein auch bestimmt ist. Wir sind von Gott geehrt worden, indem wir sein Heiligtum geworden sind. Viele Bauten werden als Gottes Heiligtum bezeichnet oder ausgerufen. Von uns wird da nicht viel verlautet, aber wir sind geehrt von Gott, weil wir sein Heiligtum sind, geworden sind. Der Apostel Petrus beschreibt die Gemeinde als Familie Gottes, hin zum Tempel Gottes ausgerichtet. Und wir bekennen es auch, wir haben es schon oft genug gesungen, lautstark, dass es alle hören konnten. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Wozu? Als Wohnung für den Heiligen Gott. Dazu ist, wie es scheint, die Kathedrale in Paris nicht erbaut worden. Als Wohnung für den Heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund. Wie Edelsteine schön geformt, aus lauter Gnade durch das Wort. Und wenn wir uns lieben und vertrauen, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Im Neuen Bund gibt es noch immer ein Heiligtum, dies besteht nicht mehr aus Holz und aus Steinen, sondern aus gläubigen Christen, deren Herr und der Eckstein Jesus Christus ist. Das ist das wahre Gebäude, das wahre Haus Gottes. Zwar von den Menschen verworfen, nicht angenommen, doch bei Gott auserwählt und kostbar. Und das ist das Wichtigste, das ist das Entscheidende. Dass wir von Gott auserwählt sind und bei Gott als kostbar erfunden werden. In Vers 4 und 5 heißt es auch, zu ihm kommt, zu Jesus kommt, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar geworden ist. Aber auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wir sollen geistliche Opfer bringen. Wir sind auserwählt dazu. Und der Eckstein, das Fundament ist Jesus Christus. Auch Matthäus, der Evangelist Matthäus, hat dazu etwas zu sagen. Im Kapitel 16, Vers 18 sagt er zu Petrus: Ich sage auch dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und er verspricht, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. So wacht Gott über uns. Er baut uns auf als ein geistliches Haus. So will er es haben. Sein Heiliger Geist heißt das, er belebt uns und er wohnt in uns. Er wohnt womöglich nicht in der Kathedrale Notre Dame. Davon steht nichts im Wort Gottes, aber er lebt in uns. Und er belebt uns. Wir sind ein Teil von seiner göttlichen Gemeinschaft. Das ist doch etwas Wertvolles. Es ist doch eine Auszeichnung für uns. Wir sind lebendige Steine von Gottes Tempel. Wir sind nicht aus Marmor, wie die kostbaren Steine geholt wurden von weit her beim Tempel in Jerusalem von dem König, von Samuel, von Davids Nachfolger, von weit her, mit großer Mühe und Sorgfalt. Nein, wir müssen nicht erst von weit her geholt werden. Gott lebt unter uns, in unserer Mitte. Und wir sind Teil seiner göttlichen Gemeinschaft. Das hat uns Gott geschenkt. Zudem hat uns gemacht. Zudem hat uns erhoben und geehrt. Wir sind von Gott geehrt worden. Ist uns das schon einmal richtig zum Begriff geworden? Wir sind geehrt, indem wir auch seine Priesterschaft wurden. Wenn wir an Gottes Priesterschaft denken, denken wir immer an die Priester im Alten Testament, die Opfer gebracht haben, die etwas dargebracht haben für Gott. Auch wir sind Priester und gehören zur Priesterschaft Gottes. Dazu sind wir geehrt worden. Wir singen auch von Jesus, von dem Eckstein. Sein ist die Gewalt, sein ist die Macht. Und er hat auf Golgatha das Heil der Welt vollbracht. Er ist ein großer Gott. Er ist der Herr aller Herren. Dieser Gott ist unser Herr. Und in diesem Gott, in Jesus Christus, besitzen wir viele Ehrungen. Die Menschen sind gerne bereit, Ehrungen anzunehmen. Wir sehen es oft in den Medien, im Fernsehen. Irgendjemand wird wieder für eine besondere Tat geehrt. Aber auch da gibt es Stufen. Das weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Ein Mann von der Landesregierung, wenn geehrt wird, der bekommt das Ehrenzeichen, das Ehrenkreuz in Gold. Der kleinere Mann bekommt nur eine Ehrenmedaille, eine Verdienstmedaille, überreicht von der Republik Österreich. Ich sage es, weil ich auch einmal eine bekommen habe. Aber ich kann euch nicht beweisen. Die Urkunde, die mir damals überreicht wurde, vom Staatssekretär, die habe ich nicht mehr. Die ist verloren gegangen. Ich habe zu wenig Augenmerk darauf geschaut und getan. Ich habe sie irgendwo liegen lassen. Ich bin inzwischen dreimal umgezogen. Die ist irgendwo liegen geblieben. Sie fehlt mir auch nicht. Ich muss es ja niemandem beweisen, dass ich einmal so geehrt worden bin. Ist vorbei. Fragt auch niemand danach. Ich auch nicht. Ich bin froh, dass ich geehrt bin, zur Priesterschaft Gottes zu gehören. Solche Ehrungen besitzen wir viele. Wir sind gesegnet mit Gottes Segen, mit Gottes geistlichem Segen. Und das ist mir genug, das soll uns genug sein. Es steht uns verbrieft und versiegelt im Epheserbrief, in Kapitel 1, in Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Gott hat uns gesegnet. Durch Jesus Christus haben wir geistlichen Segen erhalten. Durch den Glauben haben wir Ehre erhalten, sonst haben wir nicht viel Ehre in uns. Aber wir haben die Ehre, Teil der göttlichen Priesterschaft geworden zu sein. Durch Gott. Durch den Glauben. Durch den sind wir auch gerettet. Aus Gnaden durch den Glauben. Durch den Glauben haben wir Ehre. Durch den Glauben wurden wir, alle von uns, zur königlichen Priesterschaft gemacht. Wir wissen ja, ein Tempel ohne Priester ist nutzlos. Der ist nichts wert. Und da auch Petrus, der Apostel Petrus, schreibt über diesen Zweck der Ehrung. Im ersten Brief, im Kapitel 2, in Vers 5. Und auch ihr, sagt er, auch ihr als lebendige Steine, erbaut euch selber, tut etwas zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer zu bringen, Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Das sollen wir tun. Uns auferbauen zu geistlichen Opfern. Im Alten Testament wurden ja ausschließlich nur Leviten zum Priesteramt berufen. Als Israel das kanaanitische Volk erobert hat, über den Jordan gegangen sind, im Glauben, dass Gott es ihnen geben wird, haben sie es erobert, haben die alle Könige, 31 oder was es waren, niedergekämpft und dann das Land unter sich aufgeteilt. Aber die Leviten haben kein Land bekommen, weil sie dazu nicht auserwählt wurden, Land besitzen zu können. Ihr Amt war ein Priesteramt und das war ihr Teil davon. Es war etwas Besonderes im Alten Testament, zur Priesterschaft zu gehören. Aber im Neuen Bund sind alle Mitglieder Priester des Volkes Gottes. Wir alle. Wir sind dazu beauftragt. Wir bilden nicht nur den Ort, wo die Opfer dargebracht werden, so wie in der Stiftshütte oder im Tempel, wo die Opfer dargebracht werden von den Priestern. Wir sind solche, die auch selber Opfer bringen sollen. Wir sollen Opfer bringen. Das ist uns von Gott gewünscht, aufgetragen. Was sind das für Opfer, die wir bringen sollen? Es können nur und sind nur geistliche Opfer. Solche, die der Heilige Geist in unserem Leben entstehen lässt, nicht hineingibt. Er lässt sie entstehen, je wie wir wachsen im Glauben und in der Bereitschaft stehen, Gott zu dienen. Was sind solche Opfer, die Gott wohlgefallen, die er sehen möchte an uns? Es sind geistliche Opfer. Zum Beispiel, wie es der Psalm 51, 19 sagt, ein zerbrochener Geist. Dass wir nicht stolz und übermütig uns vor Gott hinstellen, etwas opfern, sondern dass das Herz dabei ist. Er sagt, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigtes Herz, ein geängstigtes und zerschlagenes Herz. Das wirst du, o Gott, nicht verachten. Das ist eins der Opfer, das wir Gott bringen können. Dann unseren Lobpreis, zu dem wir manchmal aufgefordert sind, Gott zu danken, Gott zu loben, besonders im Gottesdienst, soll ein Lobpreis an Gott sein. Nicht nur, dass wir ihm immer wieder unsere Bitten vorsagen, wir dürfen und sollen ihn auch loben. Und das soll als Opfer gelten. Ein solches Opfer kann auch nur der Heilige Geist entstehen lassen. In Hebräer 13, Vers 15 lesen wir von einem solchen Opfer. Es heißt, lasst uns nun Gott durch ihn alle Zeit Opfer darbringen. Alle Zeit. Das ist die Frucht der Lippen, wie wir von Gott reden, wie wir ihn bezeugen, wie wir seinen Namen mit Ehrfurcht aussprechen, ihm zu danken, ihm zu dienen, ihn zu loben, wie wir damit unseren Gott mit unseren Lippen bekennen. Opfer sind, dass wir Gutes tun, heißt es auch weiter, mit anderen zu teilen, nicht vergessen, denn solche Opfer gefallen Gott. Solche Opfer will Gott von uns sehen. Das soll unser Lobpreis sein. Auf welche Art und Weise können wir das tun? Wie kann unser Lobpreis zu einem Opfer für Gott werden? Erst einmal dann, wenn wir selber auf etwas verzichten und Gott alle Ehre zugestehen. Alle Ehre, König Jesus. Das tun wir oft nicht, dass wir Gott alle Ehre geben. Wenn du dich vor ihm demütigst, nicht so wie der Pharisäer in den Tempel hineingegangen ist, sich vorne breitbeinig hingestellt hat, gesagt hat, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da hinten und zähle seine Taten auf. Ich faste dreimal in der Woche, ich bete und so, alles, was ich gegeben habe, den Zehnten, alles zählt auf. Von ihm heißt es dann, dass der andere gerechtfertigt das Haus verlassen konnte, den Tempel. Er nicht. Er hat sein Opfer nicht mit dem Herzen dargebracht. Sollen auch wir tun, nicht nur mit den Händen. Wenn wir unsere Gaben, die wir auch oft als Opfer bezeichnen, in den Sammelkorb legen, dann sollen wir nicht daran denken, ja, da hätte ich mir aber dies und jenes wieder kaufen können. Es soll ein Opfer sein, gern gegeben, es Gott darbringen, mit dem Herzen gegeben. Daran hat Gott Freude. Solche Opfer gefallen Gott gut. Habt ihr eure Seelen gereinigt, spricht der Herr. Habt ihr sie gereinigt in der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe? So habt euch untereinander beständig liebt, lieb aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus den lebendigen Worten, dass der Munde Gottes kommt, dass da bleibt, dass da bleibt. Abraham hat ein großes Opfer bringen wollen. Er hat seinen Sohn, war bereit, ihn zu opfern, den er sich so sehr gewünscht hat. Das zeigt uns, unsere Opfer sollen nicht einfach sein, sondern ernsthaft. Sie sollen nicht billig sein, aber sie sollen aus reinem Herzen kommen. Nicht aus Gewohnheit, weil es ja üblich ist, dass wir am Sonntag unsere Gaben einsammeln. Weil es üblich ist, wenn jemand kommt und uns berichtet, dass in ihrem Land, wo sie arbeiten, große Hungersnot ist. Nicht daraus, sondern aus reinem Herzen, weil wir Gott etwas zurückgeben dürfen, weil wir selber so viel bekommen haben. Das ist wahre Priesterschaft. Dazu sind wir von Gott gerufen und geehrt worden. Aber es gibt noch eine Ehrung, die uns Gott zuteil werden lässt. Wir sind von Gott geehrt, indem wir sein Volk geworden sind. Wir sind Gottes Volk. Petrus fügt noch etwas hinzu. In Kapitel 2, Vers 9. Das sollen wir auch beherzigen. Ihr aber, sagt Petrus, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid die königliche Priesterschaft, ruft uns Petrus zu. Ihr seid das heilige Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt. die Wohltaten dessen, der euch berufen und der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr nicht immer oder einst sein Volk nicht gewesen seid. Jetzt aber seid ihr es, Gottes Volk. Einst hat ihr nicht in Gnaden gewesen, nun aber seid ihr in Gnaden. Bestätigt auch Hosea, der Prophet. Wir sind in Gnaden und von Gott geehrt und sein Volk geworden. Durch den Glauben und nur durch den Glauben haben wir die Ehre, Gottes Volk zu sein. Diese Auszeichnung dürfen wir uns ernst nehmen. In 2. Petrus 2 sagt es ganz klar auch, wir sind das auserwählte Volk. Dieses Vorrecht, das wir haben, war einst ausschließlich nur Israel vorbehalten. Niemand durfte sich zu Gottes Volk zählen, durfte sich rühmen, Gottes Volk zu sein, ein Mitglied oder ein Glied von Gottes Volk zu sein. Das war einschließlich Israel vorbehalten. Auch in der Zerstreuung waren sie immer noch so weit sein Volk. Aber nun gilt es allen Gläubigen, allen, die glauben, es gilt auch uns. Auch wir gehören jetzt zum Volk Gottes. Und niemand darf es zerstören. Niemand darf es uns absprechen. In 2. Chronik 16, Vers 9 heißt es, die Augen des Herrn schweifen über die ganze Erde, damit er sich stark erweise für die, deren Herz ihm ungeteilt gehört. Geehrt wurde Salomo auch von der Königin Saba. Sie ist von weit her gereist, um ihn zu bewundern. Aber Ehre haben wir auch, weil uns Gott dieses Anrecht gibt, weil wir geehrt sind und sein Volk geworden sind, was wir vorher nicht gewesen sind. Aber beide zusammen, das Volk Israel, das ausgewählt war, Gottes Volk zu sein, und wir, die wir Gottes Volk geworden sind, durch Jesus Christus, wir zusammen bilden eine Herde und gehören zusammen. Jesus sagt es ganz klar und deutlich in seinem Wort. Er sagt, ich habe auch noch andere Schafe. Die sind nicht aus diesem Stall, nicht aus Israel. Auch sie muss ich herbeiführen. Sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde sein und ich werde ihr Hirte sein. So hat uns Gott zusammengefasst, einverleibt in sich. Zu einer Schar von Gläubigen, zu einer Herde, die Jesus Christus nachfolgen. Ja, diese Nachfolge bringt auch manche Schwierigkeiten in unserem Leben. Manchmal wird es uns zu viel zu Gottes Herde gehören. Es wird uns oft zu viel, was Gott von uns erwartet. Wir fühlen uns überfordert. Diesen geistlichen Kampf können wir nicht immer durchhalten. Aber wir bekennen es auch im Lied. Und bist du ermattet vom vielen Laufen, vom vielen Gehen, dann brauchst du neue Flamme von oben herab. Das ist der Heilige Geist, der uns gegeben worden ist. Petrus sagt auch in Kapitel 2, in Vers 4, zu ihm kommt, wenn ihr Probleme habt, zu dem lebendigen Stein, der zwar von den Leuten verworfen worden ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist. Das ist Jesus. Und auch ihr als lebendige Steine, erbaut euch selbst zum geistlichen Hause, baut euch auf zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das sollen wir tun. Und vergiss nicht, wenn du dich überfordert fühlst. du bist ein begnadigter Sünder. Wie wunderbar, dass wir das vom Herzen her glauben können. Wir sind begnadigte Sünder. Das waren wir nicht immer. Aber auch Epheser 2, Vers 8 sagt es uns. Aus Glauben gerettet, aus Gnaden gerettet durch den Glauben. Nicht von uns heraus, von Gott, von Jesus gerettet am Kreuz auf Golgatha, sind wir begnadigte Sünder. Gnade errettet durch den Glauben, sondern durch nichts. Nicht durch das im Gottesdienst dabei zu sein, in der Bibelstunde dabei zu sein. Gerettet sind wir nur aus Glauben, auch nicht durch die Opfer, die wir geben. Und wir sind aus Gnaden mit der Krone des Heils, das uns Gott in Aussicht stellt, dass wir sein Volk sind, sind wir geadelt worden. Du bist ein Teil seines herrlichen Tempels, den niemand zerstören darf. Du bist ein Teil seiner königlichen Priesterschaft, seines Priestertums. Und du bist ein Teil von seinem Volk, von seinem Eigentum. Du bist Teil seiner Herde und er ist dein Hirte. Ich höre manchmal auch in Gebetsstunden, dass manche beten. Wir dürfen uns freuen, wir sind sehr glücklich, dass wir nicht so bedrängt sind wie andere Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil Krieg dort herrscht, Unrecht herrscht. Sie müssen flüchten übers Meer, viele ertrinken, viele kommen um. Wir sind in einem Land, wo Friede ist. Dafür sind wir froh, dafür sind wir dankbar. Das hört man manchmal auch in der Gebetsstunde heraus. Woher haben wir dieses Recht, dass wir in diesem Land leben dürfen, in diesem schönen Österreich, das so frei ist und das so viel angenehme Seiten bietet uns? Das haben wir erworben durch die Geburt. Sind wir österreichische Staatsbürger geworden, die dieses Vorrecht haben, hier wohnen zu dürfen. Aber Teil vom Volk seines Eigentums sind wir auch durch die Geburt geworden. Aber nicht, weil wir hier geboren worden sind, sondern sind es geworden durch die Wiedergeburt. Durch die Wiedergeburt sind wir zu dem gemacht worden, zum Eigentum seines Volkes, das wir in Anspruch nehmen dürfen, worüber wir uns freuen dürfen, wo wir leben können. Wir sind gerufen zu einem neuen Leben, sagt Gott. Und dafür wollen wir danken. Und darum wollen wir auch jetzt das Mahl des Herrn feiern, weil er dafür ans Kreuz gegangen ist, unsere Sünden dort abgebüßt hat, sein Leben für uns hingegeben hat, damit wir dieses Eigentumsrecht überhaupt erwerben konnten, dass er unser Hirte ist und unser Heiland. Amen.